Politik mit Anne Will.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bonusfolge. Darin immer das Interview, das ich für jede Folge führe und das ihr hier in voller Länge hören könnt. Wir zeichnen es am Mittwochmittag auf, am 24. April. Und uns hat diese Woche im Podcast die Frage beschäftigt, gibt es ein Rezept gegen die AfD? Darauf hat ein Mann eine Antwort, die kaum jemand sonst so entschieden vertritt wie er. Denn er sagt, lasst uns die Partei verbieten. Bei mir ist der Bundestagsabgeordnete der CDU und ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung. Hier ist Marco Wanderwitz. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie. Hallo.
Sie kommen, Herr Wanderwitz, aus Sachsen. Sie wissen ganz genau, wie stark die AfD da ist, obwohl auch Sie und Ihre CDU seit Jahren ja versuchen, und nicht zuletzt dort, aber überall sonst auch, sie politisch zu bekämpfen. Und da das anscheinend nicht klappt, wollen Sie sie lieber verbieten lassen. Ist das politisch klug?
Also zum einen ist es natürlich so, dass das politisch Stellen, das Argumentieren alles immer noch nicht falsch ist und wir das auch weiterhin tun müssen und nicht nur wir als CDU, sondern das ist die Aufgabe aller demokratischen Parteien. Aber sonderlich erfolgreich sind wir damit in der Tat nicht gewesen. Im Sinne von, die AfD liegt immer weiter zu und mittlerweile ist zu befürchten, dass die ersten Landratsämter und Rathäuser, die sie übernommen haben, nur der Anfang sind und dass insbesondere in den neuen Ländern zu befürchten ist, dass wir irgendwann AfD-Ministerpräsidenten sehen. Und da sie sich gleichzeitig weiter radikalisiert, finde ich, sollten wir die Möglichkeiten, die uns unser Grundgesetz bietet, auch nutzen. Rechtsradikale, demokratiegefährdende Parteien, die wirkmächtig genug sind, und das ist die AfD, kann man verbieten nach unserem Grundgesetz. Das können nicht wir als Politik beschließen, aber wir sind sozusagen der Torwächter. Es gibt drei Antragsberechtigte, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Und nur dann kann in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht so ein Verfahren machen. Und ich bin dafür.
Aber ich hake nochmal ein. Ich hatte ja gefragt, ist es politisch klug? Denn es hat natürlich den Geruch, dass Sie versuchen, einen politischen Konkurrenten so loszuwerden, den Sie ansonsten nicht erfolgreich bekämpft bekommen haben.
Naja, ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir es hier eben nicht mit einer demokratischen Partei zu tun haben, wie alle anderen. Alle anderen sind Wettbewerber im demokratischen Verfassungsbogen und die AfD ist eben eine rechtsradikale Partei. Und für rechtsradikale Parteien sieht das Grundgesetz die Möglichkeiten des Verbotsverfahrens vor. Ich finde, die Politik sollte nicht dem Argument der AfD auf den Leim gehen, dass wir uns so wie mit allen anderen auseinandersetzen müssen mit ihnen, sondern sie sind rechtsradikal, sie sind anders, sie sind eine große Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das können wir nicht regelmäßig zur Abstimmung stellen, ob die freiheitlich-demokratische Grundordnung obsolet ist, sondern dafür haben wir die Möglichkeit des Verbotsverfahrens.
Aber aktuell muss man sagen, steht die AfD in Sachsen laut Umfragen bei 35%. 35% der Menschen könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen oder haben sie auch schon gewählt. Die wissen ganz genau, mit wem sie es da zu tun haben. Und die Partei dann zu verbieten, hieße auch, diesen Menschen die politische Heimat und die parlamentarische Repräsentation zu nehmen. Ist das klug? Und ist es auch demokratisch?
Also zunächst einmal sind es 35% derer, die wählen gehen. Die Wahlbeteiligungen sind leider traditionell in den neuen Ländern eher etwas niedriger als in den alten Ländern.
Nee, jetzt ist ja erstmal eine Umfrage. Da sagen 35% der Befragten so Bums, ob die dann wählen gehen.
Das ist eine Umfrage in der Tat. Ja, ich will das auch nicht schönreden. Also ich bin da völlig bei Ihnen. Das Gros der Wählerinnen und Wähler, insbesondere in den neuen Bundesländern, wo ja die Aufwüchse, die in den letzten beiden Jahren stattgefunden haben, nicht vorrangig die Stärke der AfD ausmachen, sondern wo das eine Stärke ist, die schon länger da ist, die schon zur letzten Landtagswahl in Sachsen da war, schon zur letzten Europawahl beispielsweise da gewesen ist. Das ist ja auch mein Vorwurf an diese Menschen. Die wissen genau, dass sie Rechtsradikale wählen. Die tun das also mit Absicht.
Genau.
Und insofern hat man jedenfalls mit einem gelingenden Verbotsverfahren in den Köpfen der Menschen erstmal nicht viel erreicht. Wobei ich schon die Hoffnung habe, auch weil das Bundesverfassungsgericht bei den Menschen so viel höhere Zustimmungs- und Vertrauenswerte hat, als es beispielsweise Bundesregierung, Bundestag und dergleichen haben, dass wenn Karlsruhe so eine rote Karte den Leuten vors Gesicht hält, dann vielleicht doch die eine oder der andere nochmal wach wird. Aber klar ist eins, das Thema politische Bildung, das Thema Demokratiebuilding ist eine Daueraufgabe. Einzig und allein ein gelingendes Verbot würde uns, glaube ich, überhaupt in die Lage versetzen, dass wir das wieder besser können.
Warum das denn?
Weil man momentan den durchschnittlichen AfD-Wähler einfach nicht erreichen kann.
Wie meinen Sie das?
Die sitzen 24 Stunden am Tag in ihren digitalen und analogen Blasen, werden von tausenden hauptamtlichen AfD-Lern, ob das Abgeordnete sind, Mitarbeiter von Abgeordneten, Mitarbeiter der Partei, mit Fake News versorgt. Und man kommt als demokratischer Wettbewerber überhaupt nicht mehr an die Leute
aber
ran.
Aber daran ändert ja auch ein Verbotsverfahren nichts. Daran ändert Doch. Es auch nichts, wenn die Partei dann verboten wird oder würde. Dann hätten diese Menschen, die Sie jetzt gerade als nicht mehr erreichbar beschreiben, halt nur keine politische, parlamentarische Repräsentation mehr.
Also zunächst einmal ist es in der Tat so, dass ich unser Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so verstehe, dass es keinen Anspruch darauf gibt, von Rechtsradikalen im Parlament vertreten zu werden. Und zum anderen ist es natürlich schon so, und das ist wirklich meine persönliche Bewertung der letzten 10 Jahre, dass das Starkwerden der AfD die Lage verschlimmert hat. Und mittlerweile sind sie so stark, dass solange es sie gibt, man den Wettbewerb, meine ich, im Grunde nicht mehr gewinnen kann. Und insofern würde natürlich ein Parteiverbot helfen, weil in dem Moment erlöschen alle Mandate vom Europaparlament bis zum Ortschaftsrat, alle daran hängenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der gesamte Parteiapparat inklusive der staatlichen Parteienfinanzierung aus Steuergeld. Das heißt natürlich, dass ganz viele Menschen, die derzeit abzüglich des Schlafs und ihrer Freizeitgestaltung die restlichen Stunden des Tages permanent AfD-Indoktrination betreiben, das an dem Tag an nicht mehr tun können.
Lass mir das kurz stehen. Ich will gleich mit Ihnen nochmal hingucken, wie es überhaupt ginge, die Partei zu verbieten, was dafür notwendig wäre. Ich will aber bleiben erstmal bei dem Verfahren. Wenn das beginnen würde, dann gäben Sie damit sofort der AfD die Chance, sich als Opfer, als verfolgte Unschuld zu inszenieren. Ihre Anhängerinnen und Anhänger könnten sich noch weiter radikalisieren. Das befürchten gar nicht mal so wenige. Und die Menschen und deren Überzeugungen wären damit ja nicht verschwunden. Was wäre also gewonnen?
Ich will all die Argumente, die ich ja alle kenne, gegen ein Verbotsverfahren gar nicht kleinreden. Und auch das Argument, dass sie noch mehr als bisher sozusagen in eine Märtyrerrolle gehen können. Ich habe neulich hier in Berlin erst Plakate gesehen, Demokratie bewahren. Das plakatiert allen Ernstes eine rechtsradikale Partei, die die Demokratie abschaffen will. Und ihre Wählerinnen und Wähler verstehen das Plakat auch völlig anders sozusagen als wir Demokratinnen und Demokraten, denn die halten sich für die wahren Demokraten, was sie aber eben nicht sind. Am Ende des Tages ist ein gelingendes Verbotsverfahren sowas wie die ultimative Lösung. Und der Weg dahin ist nun mal steinig. Es wird dauern. Nur wenn man den Weg nicht geht, dann kommt man eben auch nicht zu einem Verbot. Und wenn man in 2-3 Jahren feststellt, sie sind, trotz dass beispielsweise es faktisch im Wochenrhythmus jetzt Enthüllungen gibt, trotz dass wir schon ein Stück weit ein stärkeres Aufstehen der Zivilgesellschaft haben, wenn sie trotzdem nicht kleiner, sondern größer werden, dann haben wir halt wieder 1-2 Jahre auf dem Weg zum Verbot verloren, weil wir nicht rechtzeitig den Beginn des Verfahrens eingeleitet haben.
Es muss aber klappen. Und das ist auch nach den gescheiterten Verbotsverfahren gegen die NPD ja keinesfalls sicher. Hinzu kommt, dass die AfD auf Bundesebene anders als die NPD bisher noch als Verdachtsfall gilt und nicht als gesichert rechtsextremistisch. Und wenn das Verfahren scheiterte, hätte die AfD eine Art von Gütesiegel. Ist das aus Ihrer Sicht dann wirklich das Gute, das Beste, das nachhaltige Rezept im Kampf gegen die AfD und die Überzeugungen, die der machtvollen Repräsentanz dieser Partei zugrunde liegen?
Also, ich bin natürlich auch absolut der Meinung, dass man schon sehr sicher sein muss, dass es eine Chance hat zu funktionieren.
Sind Sie aber?
Bin ich, ja. Weil auch die beiden NPD-Verfahren in keinster Weise eine Grundlage dafür liefern, warum ein AfD-Verbotsverfahren scheitern sollte. Wir haben ja zwei gelingende Parteiverbotsverfahren der Geschichte der Bundesrepublik gehabt in den 50er Jahren. Eine linksradikale und eine rechtsradikale Partei. Dann kam lange nichts. Dann kamen die beiden NPD-Verfahren. Das erste ist daran gescheitert, dass die NPD derart von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchdrungen war, dass das Verfassungsgericht so sinngemäß gesagt hat, das ist jedenfalls zu viel, wir können überhaupt nicht wissen, kann die NPD eigentlich alleine stehen, ohne dass das Korsett der V-Leute in ihr ist. Das war natürlich keine besonders glückliche Entscheidung derer, die damals den Antrag gestellt haben. Mhm. Das ging ja vorrangig von den Ländern aus. Das zweite NPD-Verbotsverfahren ist in eine Phase hinein nachgeschoben worden, wo die NPD sozusagen auf dem absteigenden Ast war. Und genau das hat das Verfassungsgericht dann damals auch gesagt. Es hat seine Rechtsprechung ausformuliert und hat das neue Kriterium der Potentialität entwickelt. Will also sagen.
Also des potenziellen Einflusses, den
genau,
so eine Partei.
Will also sagen, Rechtsradikale, die den Lauf des Landes nicht wirklich beeinflussen können, die muss man aushalten. Das erfüllt die AfD jedenfalls. Die AfD ist Potenzial, hat Potenzial. Sie steht in Sachsen in den Umfragen bei 35%, in Thüringen ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und je mehr Mitbewerber roundabout 5%-Hürde sind, desto schneller kann auch mal durch einen unglücklichen Umstand eine unechte absolute Mehrheit entstehen aus so einem hohen 30er-Wert. Und wir sehen ja auch mittlerweile erfreulicherweise, dass Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler beispielsweise aufzeigen, was man auch auf Landesebene alles der freiheitlich-demokratischen Grundordnung antun kann. Natürlich ist die Bundesebene viel wirkmächtiger. Ja, wir haben derzeit drei AfD-Landesverbände, die als gesichert rechtsextrem eingestuft sind, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und die AfD klagt seit Monaten und Jahren gegen jede dieser Einstufungen. Und im Bund ist sie vor allen Dingen deswegen nur Verdachtsfall, weil wir mittlerweile in der zweiten Instanz vom Oberverwaltungsgericht Münster sind. Ich bin ziemlich überzeugt davon, wenn man Herrn Haldenwang beispielsweise zugehört hat, dass er von großer Sorge getragen ist. Und es spricht einiges dafür, dass die Hochstufung im Ergebnis eines gelingenden Berufungsverfahrens nicht lange auf sich warten lässt.
Haldenwang ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der wäre also auch befasst. Aber kurz mal hingeguckt, wie in Deutschland eine Partei verboten werden kann. Grundlage dafür ist Artikel 21 Grundgesetz Absatz 2. Ich habe da mal reingeguckt, wir lesen nach. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das Bundesinnenministerium hat darauf hingewiesen, dass allein die verfassungsfeindliche Haltung kein Verbotsgrund wäre, sondern die Partei muss vielmehr, Zitat, planvoll vorgehen, planvoll das Funktionieren der freiheitlichen demokratischen Grundordnung beseitigen wollen. Und dafür reichen dann eben einzelne Verfassungsfeinde nicht aus, sondern die Partei als Ganzes muss planvoll vorgehen, muss genau das versuchen, was da in Artikel 21 Absatz 2 steht, nämlich die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Sie sind Jurist. Kann das wirklich klappen, der Partei als Ganzes das nachzuweisen?
Also alles ist natürlich völlig richtig so, wie Sie es gerade zitiert haben. Das ist Common Sense.
Naja, das ist Rechtslage, ne?
Genau. Und die AfD ist insofern etwas schwieriger, als die NPD es seinerzeit war, als dass die Programme der AfD relativ wenig mit dem zu tun haben, was nahezu jeder in der AfD vertritt. Insofern, das Programm können wir getrost beiseite lassen. Es hilft uns nicht. Aber
in der Beweisführung. Meinen Sie?
Mhm. Aber das Entscheidende ist natürlich, was sagen die, die in der AfD das Sagen haben? Also sprich Bundesvorstandsmitglieder, Bundestagsabgeordnete, Europaabgeordnete, Landesvorsitzende, Landtagsabgeordnete. Und da ist allein schon das, was dort an öffentlich Zugänglichem vorliegt, sei es zum Beispiel zusammengetragen von Journalistinnen und Journalisten, zusammengetragen vom Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz, aus meiner Sicht völlig ausreichend, weil es sind eine Vielzahl von Rechtsradikalitäten, die auch ernst gemeint sind. Und nahezu die gesamte Partei vertritt sie. Insofern habe ich mit der Zurechnung auch wenig Sorgen. Mhm. Wir überprüfen das jetzt sozusagen mal wieder in Münster gerade eben.
Es gibt da jetzt, läuft das Berufungsverfahren.
Genau. Insofern bin ich ziemlich optimistisch, dass wenn das Eintrittstor in Karlsruhe eröffnet ist, das eigentliche Verfahren gute Chancen auf Erfolg hat.
Gut, wie kriegt man jetzt das Eintrittstor auf? Sie haben es gesagt, Bundesregierung, Bundesrat oder aber der Bundestag.
Oder alle drei.
Oder alle drei können den Antrag stellen. Dem Bundestag gehören Sie an. Sie sammeln dort parteiübergreifend Unterschriften, um das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und brauchen mindestens 37, wenn ich es richtig weiß. Wie viel haben Sie?
gute Frage.
Danke. Und?
Zunächst einmal vielleicht ein Satz vorweg.
Das fühlt sich aber nicht gut.
Ich komme gleich zum Bundestag. Und natürlich bin ich eben als Abgeordneter, ist das sozusagen meine Primärspielwiese. Ich finde allerdings schon, dass wenn drei Landesämter für Verfassungsschutz zu dem Ergebnis kommen, dass es drei gesichert rechtsextreme Landesverbände gibt, ich mir von den drei Landesregierungen, die im Übrigen politisch bunt durchfärbt sind, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ich mir mehr Initiative im Bundesrat erwarten würde, als ich derzeit sehe. Das vorweg. Was den Bundestag betrifft, ich glaube, der ist in der Tat das geeignetste der drei Gremien. Vor allen Dingen ist er geeigneter als die Bundesregierung. Wobei ich mir natürlich wünschen würde, dass wenn der Bundestag zum Ergebnis kommt, wir wollen das beantragen, die Bundesregierung dann mitmacht. Aber die Bundesregierung ist natürlich eben nur die Ampel und damit nur eine knappe Mehrheit im Bundestag. Und insofern hätten wir sofort auch die Schublade Opposition-Regierung. Es geht ja um eine Oppositionspartei. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass die Bundesregierung dort ein Stück weit zurückhaltend ist.
Wir warten sehr gespannt, wie viel von den 37 Sie schon haben, Herr Wanderwitz.
Ich habe gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon sicher dabei sind, vor einigen Wochen entschieden. Das war allerdings noch, bevor sich das Münsteraner Verfahren jetzt so in die Länge zu ziehen scheint, dass wir dieses Berufungsverfahren abwarten wollen. Und dass wir in der Zeit...
Kurzum, Sie haben nicht genügend.
Keine Wasser... Nein, das ist nicht meine Aussage.
Unterschriften.
Sondern wir haben,
und warten jetzt
wir haben uns dafür entschieden, dass wir, auch weil es insbesondere innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion eine intensive Diskussion gibt. Da haben... ich glaube, 26 Kolleginnen und Kollegen vor einigen Wochen, die meisten davon mit Migrationshintergrund, ein Prüfverfahren der Bundesregierung angeregt. Sprich, die Bundesregierung, Bundesinnenministerium, Bundesjustizministerium, die beiden Verfassungsministerien sollen eine Einschätzung der Erfolgsaussichten geben. Warum ist das vernünftig?
Nee, weil ich will nochmal bleiben dabei, wenn Sie drucksen ja da so ein bisschen drumrum. Wenn Sie schon mal nicht 37 von mehr als 730 Bundestagsabgeordneten zusammenbekommen, dann heißt das doch was. Und was heißt es? Warum klappt das nicht? Warum gibt es nicht eine Großbereitschaft innerhalb des Bundestags zu sagen, okay, wir wollen diese Partei verbieten? Dazu passt auch das, was Infratest DIMAP im Februar herausgefunden hat für den ARD-Deutschland-Trend. Die haben gefragt, ob ein Verbotsverfahren angebracht wäre. Und dann sagen 37% der Befragten, jo, finden wir angebracht. 51% der Befragten, also ein bisschen mehr als die Mehrheit, sagen aber, es ist nicht angemessen. Kurzum, kann es sein, dass nur Sie so überzeugt sind von dem Verbotsverfahren, aber kaum jemand sonst?
Also meinem Eindruck nach sind das schon eine Vielzahl von Menschen und auch von Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Es gibt auch andere Umfragen, die teilweise 50-50 ungefähr ausgehen. Es gab auch ein oder zwei schon, wo es ungefähr 55-45 für ein Verbot stand. Ich glaube, ich diskutiere das ja schon länger und meinem Eindruck nach beschäftigen sich viele, ob das Politikerinnen und Politiker sind, Journalistinnen und Journalisten, Menschen, in den letzten Wochen und Monaten überhaupt erstmal intensiver mit der Möglichkeit. Ich erlebe auch regelmäßig, wenn ich beispielsweise Kolleginnen und Kollegen tief aus dem Nordwesten treffe, wo die Lebenswirklichkeit eben eine andere ist als in meinem Sachsen, die muss ich sozusagen erstmal erschüttern in ihrer Lebenswirklichkeit, bevor wir dann der Sache näher treten können. Meine Motivation, jetzt nicht zu sagen, 37 Haken ran, wir bringen ein, sondern ein bisschen auch strategisch zu denken, ist die, dass es mir ja nichts nützt, die 5% zu haben, im Deutschen Bundestag den Antrag einzubringen und mit einer Drucksachennummer zu versehen, sondern ich brauche im Deutschen Bundestag eine Mehrheit für diesen Antrag.
Genau, das käme noch danach.
Diese Mehrheit bekomme ich nicht zusammen, wenn ich auf Teufel komm raus den Antrag einreiche, sondern dafür brauche ich das richtige, also aus meiner Sicht richtige Ergebnis der Diskussion, die derzeit breit auf den Gängen des Deutschen Bundestages in allen demokratischen Fraktionen stattfindet. Wir haben das beispielsweise in meiner Fraktion Anfang des Jahres ziemlich breit in der Fraktionssitzung getan, mal wieder und auch nicht das letzte Mal. Und ich stelle Bewegung fest, aber momentan ist noch nicht der Punkt, wo ich glaube, dass es im Deutschen Bundestag eine Mehrheit dafür geben würde. Wir haben ja die sogenannte parlamentarische Sommerpause. Die beginnt dieses Jahr relativ spät im Juli und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir vorab einbringen werden.
Zur Erklärung will ich noch einmal sagen, weil das vielleicht nicht jeder genau so mitliest und anders als Sie als Jurist vielleicht auch nicht so firm ist mit den Begrifflichkeiten. Also es läuft gerade ein Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Die AfD klagt dagegen, dass sie als Verdachtsfall eingestuft ist. Das ist die Vorstufe zu der bundesweiten Einstufung als gesichert rechtsextremistisch, wenn sie denn käme. Das vielleicht nur noch mal als Erklärung und als Überlegung. Es gab ja eigentlich kaum eine bessere Situation für ein Verbotsverfahren gegen die AfD als jetzt der Beginn des Jahres. Das hat alle Menschen beeindruckt, übrigens auch, glaube ich, die AfD. Wie viele Zehntausende, Hunderttausende Menschen auch gegen diese Partei auf die Straße gegangen sind. Wenn das nicht reicht jetzt und es sie zögern lässt, ob ein Antrag jetzt und ein Vorgehen jetzt strategisch klug wäre, was soll denn dann eigentlich noch passieren?
Na, es passiert ja jetzt weiteres. Es gab da beispielsweise noch eine gute Recherche des Bayerischen Rundfunks zum Thema Rechtsradikale beschäftigen noch Rechtsradikalere im Parlament als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt jetzt die Enthüllungen rund um das Thema mögliche russische Schmiergelder für die Nummer 1 und 2 der AfD-Liste zur Europawahl. Es gibt jetzt die Thematik Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Nummer 1 der Europaliste aus China.
Herrn Kra. Mhm.
Genau, die Herrn Kra und Büstron. Also sprich, momentan passiert ja ziemlich viel. Ich will ganz offen sagen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir natürlich wünschen, dass die Fraktionsvorsitzenden aller demokratischen Fraktionen und der Bundeskanzler mal zusammenlegen und sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wir bringen gemeinschaftlich ein. Das passiert aber momentan offensichtlich immer noch nicht. Und insofern versuche ich meinen Teil beizutragen mit den mir gegebenen Möglichkeiten als einer von 736, dass so ein Antrag zum Fliegen kommt.
Wie viel Zuversicht haben Sie, dass es gelingt?
Ich bin ziemlich zuversichtlich. Und zwar ganz vom Ende gedacht, dass das Verbotsverfahren zum Erfolg führt. Ich bin aber auch ziemlich zuversichtlich, dass wir mindestens einen Antragstellenden auf die Beine bekommen, und zwar dieses Jahr.
Was halten Sie eigentlich von den Menschen, zumal in Ostdeutschland, die die AfD wählen?
Ich habe da relativ wenig Verständnis. Mein Vorwurf an diese Menschen ist, dass sie jedenfalls eine rechtsradikale Partei wählen, in Teilen selbst rechtsradikal sind und offensichtlich bereit sind, unsere gut funktionierende Demokratie, die uns Wohlstand, Frieden und Freiheit gebracht hat, wegzuschmeißen, um ein System auf die Beine zu bekommen, was von Unfreiheit, Intoleranz und mangelnder Demokratie geprägt ist.
Mir ist ein Zitat von Ihnen in Erinnerung, das stammt aus dem Mai 2021, bei dem ich auch damals nicht richtig verstanden habe, was Sie sich eigentlich davon versprochen haben. Zur Erinnerung, Sie waren damals Ostbeauftragter der Bundesregierung. Sie waren also zuständig für die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern, möglicherweise auch dafür, dass es denen besser geht. Was Sie aber machen, ist, Sie sehen oder sagen, bei den Menschen in Ostdeutschland gäbe es eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien, so wie Sie es jetzt gerade auch gesagt haben, als im Westen des Landes. Und Zitat, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Und dann geht's weiter. Ein Teil der Bevölkerung habe gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Ein geringerer Teil der AfD-Wähler sei potenziell rückholbar. Es bleibe nur Bildungsarbeit und das Hoffen auf die nächste Generation. Das war ja eigentlich eine Bankrotterklärung, oder? Dessen, was politische Parteien, demokratische Parteien dem entgegensetzen können.
Ich will es mal anders formulieren. Ich habe es halt mal ausgesprochen, wie der Zustand ist.
Aber was haben Sie sich davon versprochen? Sie waren Spitzenkandidat der CDU Sachsen für den Bundestag und Sie waren Ostbeauftragter. Da kann man ein, zwei, drei Fragezeichen haben, ob das so pfiffig war.
Naja, ich will mal so sagen. Mein Eindruck war und ist immer noch, dass ein nicht kleiner Teil der demokratischen Politikerinnen und Politiker versucht, die Lage schön zu reden und der Konfrontation mit Feinden der Demokratie aus dem Weg zu gehen. Und das ist nicht besonders erfolgreich gewesen, denn sie sind ja immer größer geworden. Insofern habe ich mich sehr bewusst dafür entschieden, einen konfrontativeren Weg zu gehen. Unter anderem, weil wir auch viele Menschen, die sehr engagiert für die Demokratie sind, gesagt haben, wir haben das Gefühl, um uns kümmert sich überhaupt niemand, sondern es wird permanent nur Kummerkasten für die gemacht, die an allem was auszusetzen haben und im Übrigen gefestigt eine rechtsradikale Partei wählen. Die haben dann natürlich auch entsprechend laut gebellt, wie das getroffene Hunde tun.
Unterstellen Sie, dass das getroffene Hunde
war. Meine Einschätzung, die spreche ich aus. Das Problem dabei ist gewesen, dass zu viele, die, ich sag jetzt mal, der Kategorie Kummerkasten angehören, dann sozusagen gesagt haben, das kann man doch so nicht sagen. Und am Ende des Tages waren die Frontstellungen halt relativ klar bezogen. Auf der einen Seite waren sozusagen die, die ich für getroffene Hunde halten, die bellen. Auf der anderen Seite waren alle die, die gesagt haben, da muss man den 372. Anlauf der besonders zuvorkommenden Behandlung machen. Und dann ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.
Auch für Sie, Sie haben Ihr Direktmandat verloren.
Ja, aber ich war ja da einer von vielen. Also insofern, ich sag mal, wenn man sich die ostdeutsche Landkarte anguckt nach der letzten Bundestagswahl, dann ist die im Nordosten rot, weil es dort der SPD zumeist gelungen ist, haarscharf vor der AfD einzukommen. Und in Sachsen und erheblichen Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts ist sie eben blau. Weil dort am Ende die Demokratinnen und Demokraten wechselseitig sozusagen sich die Stimmen weggenommen haben und die AfD eben mit Werten in hohen 20ern Wahlkreise gewonnen haben. Das ist, wie gesagt, flächendeckender Fall gewesen. Wir haben im Übrigen ja die Situation gehabt, dass beide große Volksparteien nicht besonders berauschend abgeschnitten haben, wobei natürlich die SPD von weit unten gekommen ist und insofern ein ganz manierliches Ergebnis hat.
Die haben hinzugewonnen, sie hatten minus 9,7 Prozentpunkte, ist natürlich blöd, ne?
Genau, aber wie gesagt, das war ja bundesweit der Fall, dass die Union dort keinen besonders guten Tag hatte. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass das eine Ostdeutschland-Komponente sozusagen hatte. Also ich sehe sie zumindest in den Zahlen nicht.
Es ist übrigens nicht so, oder sagen wir andersrum, es ist so, dass manche Studie ihren Befund der großen Demokratieskepsis bis Demokratieablehnung in Teilen ja auch bestätigt. Da wollen wir uns nichts vormachen.
Das sind sogar die allermeisten, um genau zu sagen.
Zuletzt war das erst wieder die jüngste Ausgabe der Leipziger Autoritarismus-Studie. Die Studie untersucht, wie weit extrem rechte Einstellungen in der Gesellschaft verbreitet sind. Und wenn dann da die Aussage vorgelegt wird, Zitat, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur, Diktatur die bessere Staatsform, dann stimmen da 8,6% vollständig zu. Weitere 22,1% stimmen teilweise zu, heißt zusammengerechnet, halten 30,7% der befragten Ostdeutschen eine Diktatur ganz oder teilweise für besser als die Demokratie. Wow. Halten Sie diese Menschen noch für rückholbar, wie Sie es ja 2021 mal über die AfD-Wählerinnen und Wähler gedacht haben?
Naja, die von Ihnen zitierte Studie, das ist natürlich, das sind die AfD-Wählerinnen und Wähler.
Jo.
Also genau die Menschen, über die ich seinerzeit gesprochen habe und über die wir jetzt wieder sprechen. Und die allerwenigsten davon sind mal eben schnell für das, was Konsens der Demokratinnen und Demokraten ist, zu gewinnen. Es geht ja auch noch über sozusagen die Grundverfasstheit hinaus. Wir haben zum Beispiel, gibt ja neben diesem Studie auch beispielsweise den sogenannten Sachsen-Monitor und ja, den Thüringen-Monitor. Der letztere ist jetzt erst wieder bekommen und die kennen wir seit vielen Jahren. Die Fragen sind ein bisschen unterschiedliche und da werden auch mal Fragen modelliert. Aber die roten Linien ziehen sich durch und eine Zahl, die mir zum Beispiel hängen geblieben ist, bekanntermaßen gibt es ja in den neuen Bundesländern erheblich weniger Menschen mit Migrationshintergrund als in den anderen Bundesländern. Gleichwohl sind 2/3 der Sachsen, ausweislich des letzten Sachsen-Monitors, der Meinung, Deutschland wäre in gefährlichem Maße überfremdet. So lautete die Formulierung. Und das zahlt natürlich wechselseitig auf das Konto ein, dass die AfD Sachsen eine Obergrenze null propagiert, die also auch beispielsweise offensichtlich dann das Grundrecht auf Asyl, was ein Menschenrecht, außer Kraft setzt. Herr Höcke fabuliert davon, dass Deutschland auch mit 20 bis 30 Millionen Menschen weniger ein lebenswertes Land sei. Also sprich, offensichtlich ist sein Remigrationsplan jede und jeder, der auch nur einen Migrationshintergrund hat, hat in diesem Land, was sein Land ist, nichts verloren. Und das ist nicht das Land des Grundgesetzes. Im Land des Grundgesetzes haben selbstverständlich auch Menschen mit Migrationshintergrund genau die gleichen Rechte und Pflichten wie andere, die hier in der dritten oder von mir aus 30. Generation leben. Und das sind bedrückende Zahlen.
Wie geht das aus bei den Landtagswahlen, den anstehenden? Sie schlagen vor, dass man darüber nachdenken sollte, ob die CDU ihren Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Partei Die Linke nicht mal langsam einsammelt, weil sie sagen, ich zitiere sie aus dem Tagesspiegel, sie habe sich entradikalisiert. Wie begeistert trifft sowas auf, auf die Ohren der Partei- und Fraktionsführung der CDU? Und Union?
Ja, es ist nicht mal unbedingt jetzt vorrangig die Partei- und Fraktionsführung. Ich meine, das sind natürlich Diskussionen, die du auch mit jedem Mitglied führst. Das kann man so oder so sehen. Meine Einschätzung ist in der Tat, die Linkspartei ist ja nach wie vor die unmittelbare Nachfolgepartei der SED, auch wenn sie sich mehrmals zwischendurch gehäutet und verändert hat.
Das klingt jetzt nicht danach,
aber klar,
als würden Sie als entradikalisiert verstehen.
Aber klar ist eins, meine Einschätzung. Die Mehrzahl derer, die dort sich engagiert, die in Stadträten, in Kreisräten, in Landtagen und im Deutschen Bundestag sitzt, haben A, keine eigene Tätervergangenheit aus der DDR. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Betreffenden mittlerweile, Hans Motrow lässt grüßen, eben nicht mehr dabei sind, weil sie zu alt sind. Und ich nehme auch eine glaubhafte Distanzierung der eigenen, also der Vergangenheit der eigenen Partei. Was sehe ich? Dass die Mehrzahl der Engagierten in der Linkspartei zwar politische Positionen vertritt, die nicht die meinen sind, aber sie sind jedenfalls nicht verfassungswidrig und sie sind im Grunde auch kaum mehr als linksradikal einzustufen. Sondern es ist innerhalb des demokratischen Spektrums sind sehr linke Positionen. Die AfD auf der anderen Seite ist eine rechtsradikale Partei. Und deswegen finde ich, unser Unvereinbarkeitsbeschluss, der AfD und Linkspartei sozusagen in einem Aufwasch bearbeitet, das ist das Erste, was mir nicht mehr so richtig gefällt. Im Sinne von, man kann ja im Ergebnis...
Nicht mehr so richtig oder gar nicht mehr gefällt.
Also wenn ich persönlich es zu entscheiden hätte, allein, würde ich sagen, mit der AfD jedenfalls nicht. Und mit der Linkspartei will ich nicht. Aber wenn es Konstellationen gibt, in denen nichts anderes mehr geht, dann muss man in die Sachdiskussion einsteigen.
Das liest sich jetzt ganz komisch in einem Parteitagsbeschluss. Also wenn, würden Sie doch sagen, okay, kommt Leute, Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der AfD, aber nicht mehr gegenüber der Linkspartei.
Du musst es ausbuchstabieren. Ich finde, der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD muss weiter ausbuchstabiert werden, denn wir erleben regelmäßig auf kommunaler Ebene Durchbrüche, die ich nicht sehen will. Also der Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD muss aus meiner Sicht klarer ausformuliert werden, dass nichts nichts heißt, dass Brandmauer Brandmauer heißt. Und da sind wir weit unterhalb von Koalitionen. Das heißt für mich jede Zusammenarbeit. Das heißt, ein Antrag.
Auch auf kommunaler Ebene.
Ein Antrag, der nur durch die Stimmen der AfD mehrheitsfähig wird. Ein CDU-Antrag zum Beispiel. Den kann ich so nicht einbringen. Dann
aber
ist es die Pflicht und Schuldigkeit. Na eben. Deswegen sage ich ja, ich würde es gern weiter einengend ausbuchstabieren. Und dann haben sich natürlich alle dran zu halten. Und wer sich nicht dran hält, dann muss es auch Konsequenzen geben. Auch daran fehlt es leider regelmäßig. Man muss ja nicht gleich in der ersten Stufe jemanden, der sich ehrenamtlich in der Kommune engagiert, gleich ausschließen. Aber man muss, wenn so ein Durchbruch stattfindet, dann auch klar sagen, A, müssen wir drüber reden, wie können wir den zurückholen? Und B, wenn das ein zweites Mal passiert, ja, dann kannst du eben nicht in der CDU bleiben.
Okay, jetzt die Linkspartei.
Was die Linkspartei betrifft, finde ich, man kann aufschreiben, vielleicht ist das sogar sinnvoll weiterhin, dass man nicht mit denen koaliert. Ich finde aber, es muss, so wie es ja auch praktisch stattfindet, also ich sag mal, zum Beispiel die Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün in Thüringen, mit denen finden regelmäßig Gespräche der CDU-Fraktion statt, wo man sich über den Haushalt verständigt, wo auch CDU-Positionen dann in diesen Haushalt einfließen und am Ende CDU und diese Minderheitsregierung den Haushalt miteinander beschließt. Das sind Arten von Zusammenarbeit, die ich jedenfalls für zulässig halte, wo man gut sagen kann, die sind momentan gesperrt durch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Insofern würde man auch einen Zustand legalisieren, den es schon gibt. Und dann muss man eben sagen, wie weit will man gehen oder wie weit nicht. Ich persönlich, wie gesagt, für meinen Teil halte Koalitionen nach wie vor für gesperrt. Und im Übrigen finde ich auch...
Aber Zusammenarbeit für sinnvoll.
Zusammenarbeit halte ich unter Demokraten für... muss möglich sein.
Was ist gegenüber dem BSW? Bündnis ja. Sarah Wagenknecht. Da kann man ja im Moment sagen, Moment mal gerade, ist ja gar nicht logisch, dass es zwar einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der Partei Die Linke gibt, aber nicht gegenüber dem BSW.
Das ist natürlich ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass das eine neue Partei ist.
Ja, ja, Sie haben ja jetzt gerade Ihren Parteitag. Genau. Wenn ich es richtig weiß, gibt es aber keinen Antrag, der einen neuen Unvereinbarkeitsbeschluss formulieren will.
Der ist mir auch nicht bekannt. Ich habe allerdings für mich absolut nachvollziehbare Aussagen gehört, die da lauten, lass sie doch wenigstens mal zumindest ein Parteiprogramm aufschreiben, an dem man dann festmachen kann, dass, aber wir haben ja vorhin auch an anderer Stelle herausgearbeitet, dass das Parteiprogramm der AfD nicht der primäre Grund ist, dass man nicht mit denen zusammenarbeitet. Und das Gros der BSW-Mitglieder sind ja ehemalige Linkspartei-Mitglieder. Also insofern spricht natürlich vieles dafür, dass der alte Unvereinbarkeitsbeschluss der Linkspartei, das BSW, was eine Abspaltung der Linkspartei ist, auch wenn sie selbst das Gegenteil behaupten, oder versuchen wir es etwas komplexer darzustellen, der müsste das BSW genauso umfassen. Insofern, finde ich, sollte man das dann auch aufschreiben. Im Übrigen finde ich...
Habe ich nicht verstanden, Herr Wanderwitz. Sie sagen jetzt gerade zur Linkspartei, da schreiben wir auf, dass Zusammenarbeit möglich ist. Hieße das dann auch beim BSW auch Zusammenarbeit möglich oder was ist gemeint?
Also der jetzige Zustand wäre ja erstmal, solange wir nichts ändern bei der Linkspartei, plädiere ich dafür, dass für das BSW das Gleiche gilt.
Hui.
Nämlich nicht zusammenarbeiten.
Unvereinbarkeitsbeschluss.
Wenn wir die Linkspartei uns nochmal neu anschauen, dann spricht natürlich viel dafür zu sagen, dann gucken wir uns auch das BSW näher an. Das BSW...
Aber muss das jetzt nicht alles ein bisschen schneller gehen? Also die Landtagswahlen stehen ja an. Es wird um die Frage gehen, wie bildet man überhaupt Regierungen? Ist es dann klug, sich weiterhin so einzubetonieren und sich so und so viele Möglichkeiten zu verschließen? Oder wäre es dann jetzt ganz schnell an der Zeit, dass man da in Ihrem Sinne von mir aus zu Potte käme, würde was aufschreiben und sagen, Leute, wenn wir nach einem Rezept gegen die AfD suchen, dann wäre das zum Beispiel ein gangbarer Weg, eventuell auch schneller zu haben als das Verbotsverfahren oder beziehungsweise sogar das Verbot.
Ja, inwieweit das eine mit dem anderen nur so direkt zusammenhängt.
Ich passe sag mal, jetzt nur über unter meine Überschrift
genau.
Gibt's ein Rezept.
Denn ich habe ja dann trotzdem, wenn man den Umfragen glauben darf, eben die AfD mit über 30% in den Landtagen sitzen. Und deswegen ist ja, was macht denn der Rest miteinander
genau,
so kompliziert?
Deshalb frage ich.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt ganz schnell machen muss. Wenn ich es zu entscheiden hätte, ich würde dafür plädieren. Mein Eindruck ist aber eher, dass unter dem Argument Ausschließeritis jetzt viele sagen, jetzt lasst uns mal nicht darüber reden, mit wem wir nicht wollen, sondern lasst uns darüber reden, was wir eigentlich wollen. Und dann erreichen wir möglichst gute Wahlergebnisse. In Klammern, es spricht einiges dafür, dass selbst wenn man gute Wahlergebnisse erreicht, am Ende trotzdem schwierige Diskussionen anstehen in Landtagen, die so komplizierte Mehrheitsverhältnisse haben wie die Landtage in Ostdeutschland seit einiger Zeit. Insofern wird man spätestens nach den Wahlen die Fragen natürlich dann beantworten müssen. Und dann hat man wenig Zeit. Und im Übrigen muss man sich natürlich potenziell den Vorwurf gefallen lassen, wäre schon schön gewesen, wenn er es vorweg gemacht hätte.
Genau.
Stichwort Klarheit und Wahrheit.
Ich habe Sie das heute dann hier gefragt. Ne? Nicht, dass Sie so sagen, es wäre nicht klar gewesen.
Wenn ich es zu entscheiden hätte allein, was ja nun mal eben Wunschkonzert ist in der Volkspartei mit Zehntausenden Mitgliedern allein in Ostdeutschland, dann würde ich jetzt sehr schnell für alle drei, für AfD, für Linkspartei und für BSW, nochmal neu justieren, wie gehe ich mit denen um. Meine Neujustierung wäre nichts, aber auch gar nichts mit der AfD, glaubwürdig, mit Konsequenzen für die Fälle, die stattfinden. Für die Linkspartei würde ich den Unvereinbarkeitsbeschluss in der Form, wie es ihn gibt, nicht mehr sehen, sondern würde ihn deutlich zurücknehmen. Und das BSW würde ich irgendwo zwischen Linkspartei und AfD sehen. Also sprich eher näher an der AfD als an der Linkspartei, was das Thema Unvereinbarkeit betrifft. Vor allen Dingen wegen der Russland-Position, die Frau Wagenknecht und das gesamte Führungspersonal vertritt. Und im Übrigen, wer Frau Weidel bescheinigt, dass sie nicht rechtsradikal sei, der ist auch ein zweifelhafter Demokrat.
Marco Wanderwitz, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren. Und ich will noch sagen, das Interview haben wir am Mittwochmittag, den 24.04. aufgezeichnet. Die Redaktion hatte Jana Merkel und Marie Steffens. Executive Producerin ist Marie Schiller. Audio Producer ist Maximilian Frisch. Sounddesign hat gemacht Hannes Husten. Die Vermarktung macht für uns die Mit Vergnügen GmbH. Und das Ganze ist eine Produktion der Will Media GmbH. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst uns auch gleich ein Abo da, wenn ihr mögt. Bis bald.